RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Merz will am bisherigen Kurs festhalten. Die SPD setzt auf eine Überprüfung. Grüne und Linke sehen einen Rechtsbruch. Der Gerichtsbeschluss zur Abweisung von Asylsuchenden stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte gestern 3 Somaliern Recht gegeben, die gegen ihre Zurückweisung geklagt hatten. Während die Union von einer Einzelfallentscheidung spricht, sehen Experten eine grundsätzliche Bedeutung des Urteils.
Hallo. Die Kontrollen laufen weiter, zum Beispiel am Mittag an der bayerisch-österreichischen Grenze. Und es sollen weiter Asylsuchende zurückgewiesen werden, trotz der Entscheidung gestern.
Wir haben gestern eine vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin gesehen, die Spielräume hier möglicherweise noch einmal etwas einengt. Aber die Spielräume sind nach wie vor da.
Der Beschluss des Gerichts ist allerdings endgültig und für Experten auch mehr als ein Blick auf Einzelfälle.
Die ausführliche Begründung des Berliner Gerichts, die geht weit über den Einzelfall hinaus und deckt sich übrigens mit der Einschätzung sehr vieler Expertinnen und Experten, dass Zurückweisungen rechtswidrig sind. Möglich ist aber, dass noch andere Gerichte zu Fällen an anderen deutschen Grenzen entscheiden. Diese Frage ist also noch nicht abschließend für ganz Deutschland geklärt.
Der Koalitionspartner SPD hat sich bislang zurückgehalten. Der Fraktionschef fordert heute, man müsse die Entscheidung genau prüfen.
Und man dann in einer sorgfältigen Auswertung tatsächlich dazu kommt, dass es Rechtssicherheit gibt. Denn was wir uns nicht leisten können, ist, dass diese Fragen auf dem Rücken der Polizistinnen und Polizisten ausgetragen wird.
Für Innenminister Dobrindt ist heute schon klar, die Zurückweisungen seien begründet, die Kommunen überfordert.
Diese Überforderung, die findet schlichtweg statt bei der Integrationsfähigkeit, die findet statt bei der Frage der Unterbringung, die findet statt in unseren Infrastrukturbereichen, bei der Kita, bei der Schule.
Aus dem Innenministerium kommt nun auch eine Bilanz für die ersten Wochen der Zurückweisungen. Seit Anfang Mai wurden demnach an der Grenze 179 Asylbegehren gestellt. Davon seien 138 Menschen zurückgewiesen worden. Ins Land gelassen wurden 41, weil sie zu vulnerablen, also besonders verletzlichen Gruppen gehörten, wie etwa Kinder. Die Asylfälle will das Innenministerium weiter senken und setzt auch auf die Symbolwirkung von Kontrollen und Zurückweisungen.
In den Niederlanden ist die Regierung am Streit über die Migrationspolitik zerbrochen. Der Rechtspopulist Wilders steigt mit seiner Partei PVV aus der Vier-Parteien-Koalition aus. Nun soll es Neuwahlen geben. Wilders hatte in der vergangenen Woche einen 10-Punkte-Plan zur Asylpolitik vorgelegt. Beratungen mit den anderen Parteien scheiterten. Daraufhin ließ Wilders die Koalition platzen.
Ministerpräsident Schoof auf dem Weg zum König. Seine bisherige Regierung zerbrochen nach nur 11 Monaten im Amt. Die Nachricht des Tages: Geert Wilders, Rechtspopulist und starker Mann im Hintergrund, zieht seine Minister ab. Ich habe die strengste Asylpolitik versprochen, aber nicht den Untergang der Niederlande. Unsere Verantwortung für die Regierung endet hier. Der Streit zuletzt: Wilders hatte die sofortige Umsetzung seiner 10 Punkte für harte Asylpolitik gefordert, unter anderem den Einsatz von Soldaten an der Grenze und einen Aufnahmestopp für alle neuen Asylsuchenden. Vieles hatten Gerichte gestoppt. Wilders Umfragewerte sanken, jetzt schmiss er hin. Harte Kritik von den bisherigen Partnern. Wir haben einen Krieg in Europa, vielleicht bald eine Wirtschaftskrise. Die Menschen können ihre Rechnungen nicht zahlen. Wir hatten eine rechte Mehrheit, die diese Probleme hätte regeln können. Aber Wilders lässt alles fallen, nur für seine eigenen Interessen. Das ist unverantwortlich.
Ich finde es so unverantwortlich.
Unnötig und unverantwortlich, sagt auch der parteilose Regierungschef Dick Schoof über Wilders und seine Partei PVV. Ich gehe jetzt zum König, um den Rücktritt der PVV-Minister zu erklären. Die anderen Minister bleiben zunächst als geschäftsführende Regierung. Ministerpräsident Schoof sagt, er wolle unverdrossen weitermachen. Es ist wohl der Versuch, den sofortigen politischen Stillstand zu vermeiden, so kurz vor dem NATO-Gipfel hier in Den Haag. Und doch, die Zeichen stehen auf Neuwahlen und das in Zeiten vielfältiger Krisen.
Auch in Polen ist die Regierung erheblich unter Druck. Das proeuropäische Bündnis von Regierungschef Tusk kann unter dem neuen rechtsnationalen Präsidenten Nawrocki auf wenig Unterstützung hoffen. Tusk kündigte an, dass er am 11. Juni die Vertrauensfrage stellt. Die Arbeit seiner Koalition werde unter dem neuen Präsidenten Einheit und Mut erfordern. Die Abstimmung solle dafür ein erster Test sein. Eine Wohnung nicht zu bekommen, weil man einen Migrationshintergrund hat, oder einen Job nicht, weil man als Bewerberin ein kleines Kind hat. Wer so etwas erlebt, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. Die hat heute ihren Jahresbericht vorgelegt. Danach haben solche Anfragen im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Besonders oft ging es um rassistische Diskriminierung.
Dieser Jahresbericht zeigt, Diskriminierung ist kein gesellschaftliches Randphänomen. Mehr Menschen als je zuvor haben sich im vergangenen Jahr an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt. Zudem erfolge Ausgrenzung hemmungsloser und offener.
Eine Frau aus Nürnberg hat sich letztes Jahr bei uns gemeldet. Sie ist Muslimin, trägt ein Kopftuch und bittet in einer Arztpraxis um einen Termin. Die Ärztin lehnt die Behandlung ab mit der Begründung, solche wie sie wollen wir hier bei uns nicht haben.
Von den 11.405 Beratungsanfragen waren 43% zu rassistischer Diskriminierung, 27% aufgrund von Behinderung oder chronischer Krankheit und 24% wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung. Auch queere Menschen werden häufiger beleidigt oder bedroht, etwa durch Rechtsextreme wie hier beim Christopher Street Day im vergangenen Jahr in Bautzen.
Was wir in der Stelle beobachten, ist, dass mit den steigenden Zustimmungswerten für eine rechtsextreme Partei offenbar immer mehr Menschen sich legitimiert fühlen, menschenverachtende Äußerungen im Alltag zu machen.
Auch andere Beratungsstellen beobachten eine Zunahme von Fällen und führen dies zum Teil auf die zunehmende Polarisierung in politischen Debatten zurück.
Wir sind in einem gesellschaftlichen Klima mit aufgeladenen Debatten und Rhetorik, die natürlich Diskriminierung auch verstärkt und auch Rassismus und andere Ideologien auch legitimieren.
Der Jahresbericht zeigt aber auch etwas Gutes. Mehr Menschen kennen ihre Rechte und haben den Mut, diese einzufordern.
Im Gazastreifen sind bei der Verteilung von dringend benötigten Hilfsgütern offenbar erneut zahlreiche Menschen getötet worden. Laut palästinensischer Gesundheitsbehörde hat die israelische Armee mindestens 27 Menschen erschossen. Das Militär räumte Warnschüsse in die Nähe einiger Verdächtiger ein. Auch am vergangenen Wochenende soll es nahe eines Verteilzentrums viele Tote gegeben haben. Die Verteilzentren können die Not der hungernden Menschen im Gazastreifen bei weitem nicht lindern. Ihre Lage wird immer dramatischer, seitdem das israelische Militär mit aller Härte auf den Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas vom 7. Oktober 2023 reagiert. Die internationale Kritik am Kurs von Premier Netanyahu nimmt weiter zu. Aber wie schauen die Menschen in Israel eigentlich auf das Leid im Gazastreifen? Eine Reportage von Sophie von der Tann.
Früh am Morgen nahe des Gazastreifens. Hier soll gleich ein Lastwagen mit Hilfsgütern durchfahren zum Grenzübergang Kerem Shalom.
Also darüber kommt die humanitäre Hilfe in den Gazastreifen rein. Und diese Gruppe da drüben, die will das verhindern. Und wir wollen jetzt rausfinden, warum.
Unter den Demonstranten hier, israelische Siedler aus dem besetzten Westjordanland, Mütter von Soldaten, die in Gaza dienen, und Reservisten. Sie wollen diese Straße blockieren, weil sie der Meinung sind, dass die Hilfsgüter nur der Hamas nutzen und den Krieg verlängern. Wenn wir wirklich einen Feind bekämpfen, sollten wir dem doch keinen Treibstoff geben, mit dem er unsere Soldaten tötet und dann unsere Bürger. Wir sind hier im Dienst des Volkes und um gegen diese falsche Moral, dieses verzerrte Bild zu demonstrieren. Nun warten sie, bis ein LKW kommt. 50 Kilometer weiter nördlich. Ein Aussichtspunkt, direkt an der Grenze zum Gazastreifen. Seit mehreren Jahren eine Gedenkstätte für gefallene Soldaten. Gleichzeitig ein Ort, um Richtung Gaza zu schauen. Kritiker nennen ihn deshalb Hügel der Schande. Wir werden nicht vergessen und ihnen vergeben. Wir werden sie wegschicken oder alle töten. Auch die Frauen und Kinder? Sorry, aber jedes Kind, das in Gaza aufwächst, wird zum Mörder. Diese Aussagen schockieren mich. Warum viele so denken, daran werde ich hier auch erinnert. Bilder von getöteten Soldaten und Terroropfern vom 7. Oktober. Das eigene Trauma steht im Vordergrund. Ich frage mich aber, rechtfertigt das, hier so auf den Krieg zu schauen? Zurück zum Protest gegen die Hilfslieferungen. Ein LKW trifft ein. Keine Hilfslieferungen, bis alle Geiseln frei sind, skandiert die Gruppe. Die Vereinten Nationen betonen, ihre Hilfe gehe nicht an die Hamas. Die Demonstranten hier glauben das nicht. Wenig später löst die Polizei die Sitzblockade auf. Am Abend in Haifa im Norden von Israel. Eine Demonstration am anderen Ende des politischen Spektrums. Auf dieser Demo wollen sie den palästinensischen Toten ein Gesicht geben, das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza in den Fokus rücken. Das ist Ahmad Al-Majah, erschossen am 28. April, als er Mehl für seine Familie geholt hat. Wir zeigen diese Bilder, damit die Piloten verstehen, was sie anrichten. Und damit die Menschen, die die Realität ignorieren und keine ausländischen Zeitungen lesen, die Nachrichten durch uns sehen. Oft werden sie dafür angefeindet, als Verräter beschimpft. Doch aufgeben wollen sie nicht. Dieser Tag zwischen den Extremen, er zeigt mir, wie zerrissen das Land ist.
In Südkorea hat der linksliberale Oppositionsführer Lee die Präsidentenwahl gewonnen. Er setzte sich klar gegen seinen konservativen Rivalen Kim durch, der seine Niederlage bereits eingeräumt hat. Die vorgezogene Wahl war nötig geworden, weil der frühere Staatschef Yoon das Kriegsrecht ausgerufen hatte und daraufhin abgesetzt worden war.
Am Wahlabend in Südkorea Blumen für den Sieger. Aber Lee Jae-myung gelangt nicht auf Rosen gebettet ins Präsidentenamt. Hinter ihm liegen Jahre harter Auseinandersetzungen in einem politisch gespaltenen Land. Ich werde mein Bestes geben, um die Verantwortung zu erfüllen, die mit dieser Aufgabe einhergeht und um die Erwartungen des koreanischen Volkes nicht zu enttäuschen. Eine Geste der Demut angesichts einer großen Herausforderung. In dem seit Monaten tobenden Machtkampf setzt sich die linksliberale Demokratische Partei gegen die Konservativen durch. Die beiden Seiten sind tief verfeindet. Der 61-jährige Lee steht für einen politischen Neuanfang, will auch die Beziehungen zu Nordkorea verbessern. Unumstritten war er aber nie. Es laufen Gerichtsverfahren gegen ihn, unter anderem wegen möglicher Falschaussagen in der Vergangenheit.
In erster Linie ist ausschlaggebend gewesen, dass es hier darum ging, die bisherige amtierende rechtskonservative Regierung abzuwählen, abzustrafen.
Anfang Dezember hatte der damalige Präsident Yoon im Streit mit der Opposition vorübergehend das Kriegsrecht ausgerufen. Ein Schockmoment für die südkoreanische Demokratie. Die juristische Aufarbeitung dieses Geschehens wird das Land noch weiter beschäftigen.
Die deutschen Fußballfrauen haben sich in der Nations League schon vor dem letzten Spiel heute Abend für das Final Four-Turnier qualifiziert. Bei den Männern geht es morgen Abend gegen Portugal um den Einzug ins Finale. Das findet am Sonntag statt.
Die Zielsetzung ist klar. Julian Nagelsmann möchte den Nations League-Titel unbedingt gewinnen. Für den Bundestrainer ist das ein wichtiger Schritt Richtung WM 2026. Voraussetzung dafür ein Sieg über Portugal morgen in München.
Das ist wie so eine Mini-EM und für uns vielleicht eine Möglichkeit, unserem Land nochmal einen Titel, wenn auch einen etwas kleineren, zu schenken. Und ich glaube, das ist unser Ziel.
Kapitän Joshua Kimmich steht vor seinem 100. Länderspiel. Er verteidigt rechts in der Viererkette. Zentral defensiv ist Jonathan Tah gesetzt. Im Mittelfeld kommt erneut Leon Goretzka zum Zug, insbesondere um der starken Offensive, um Florian Wirtz den Rücken freizuhalten. Ob Niklas Füllkrug stürmt oder Nick Woltemade sein Länderspieldebüt feiert, ist noch offen.
Wir haben jetzt in den letzten 17 Spielen nur eins verloren, aber jetzt auch nicht alle gewonnen. Also sprich, wir versuchen schon, dass die Serie zumindest weitergeht.
In der Münchner Arena wurde am Nachmittag noch der nach dem Champions-League-Finale ramponierte Rasen ausgebessert. Top-Bedingungen damit für die Partie gegen Portugal.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 4. Juni.
Ein Sturmtief sorgt voraussichtlich bis zum Pfingstwochenende für wechselhaftes Wetter. Zu Beginn der Nacht in Südbayern noch heftige Gewitter, dann vom Südwesten bis in die Mitte in der Nacht neuer Regen. Morgen am Tag regnet es gebietsweise vom Südwesten bis in die Mitte, dies teilweise ergiebig und gewittrig. Vor allem im Südosten muss mit schweren Unwettern gerechnet werden, mit Starkregen, großem Hagel und Orkanböen. In der Nacht 18 bis 10 Grad, am Tag 17 Grad an der Nordsee und 30 Grad in Niederbayern. Die Aussichten. Am Donnerstag Regen, Schauer und Gewitter, daneben aber auch Lichtblicke. Am Freitag regnet es anfangs verbreitet, dann von Westen Schauer und Gewitter, dabei ist es windig. Auch am Samstag wechselhaftes, windiges Wetter.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Soweit die Meldung der Tagesschau. Willkommen zum Infoabend der ARD aus dem Studio des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg. Heute mit Gerd Wolf. Einen schönen guten Abend. Bevor wir gleich um 20:30 nach Wien schalten zum Nations League-Spiel der deutschen Fußballfrauen gegen Österreich, aktuelle Einordnungen und Kommentare der wichtigsten Ereignisse heute. Zum Beispiel zur Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes, das in drei speziellen Fällen untersagt hat, dass Asylbewerber an den deutschen Grenzen abgewiesen werden können, so wie es ja vor allem die Union in der neuen Bundesregierung will. CDU und CSU sehen das Urteil aus Berlin gelassen. Manche in der SPD stellen die aktuelle Asylpolitik aber in Frage, in Teilen zumindest. Aus Berlin berichtet Oliver Neuroth über die erneuten Diskussionen heute.
Der Bundeskanzler lässt sich von der Entscheidung der Berliner Verwaltungsrichter nicht aus der Ruhe bringen, zumindest nicht sichtbar. Auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes in Berlin stellt Friedrich Merz klar, die Bundesregierung bleibt bei ihrer Asylpolitik.
Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können. Wir werden das selbstverständlich im Rahmen des bestehenden europäischen Rechtes tun. Aber wir werden es tun, auch um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserem Lande zu schützen und die Städte und Gemeinden vor Überlastung zu bewahren.
Merz spricht davon, dass die Gerichtsentscheidung die Spielräume bei Zurückweisungen möglicherweise einenge. Was das konkret heißen soll, sagt der Kanzler nicht. Er stärkt demonstrativ seinem Innenminister den Rücken. Der, Alexander Dobrindt von der CSU, war es, der wenige Tage nach dem Start der schwarz-roten Regierung die Bundespolizei angewiesen hatte, auch Asylbewerber an den Grenzen zurückzuweisen. Betroffen davon unter anderem drei Menschen aus Somalia, die an einem Grenzübergang in Frankfurt an der Oder gestoppt wurden. Sie klagten und bekamen Recht. Dobrindt sieht darin keinen Anlass, an seiner Linie etwas zu ändern.
Wir glauben, dass wir uns, was die rechtliche Grundlage anbelangt, im Recht sind und dass das eine Einzelfallentscheidung war, ergibt sich ja schon daraus, dass es sich im Speziellen um diese genau drei Somalier gehandelt hat.
Der Koalitionspartner sieht die Sache kritischer. SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch, selbst Jurist, spricht von einer grundsätzlichen Entscheidung der Berliner Richter, die man sehr ernst nehmen muss. Er hält es nicht mehr für möglich, dass Asylbewerber an den Grenzen pauschal zurückgewiesen werden.
Möglicherweise schränkt dieses Urteil die Handlungsfähigkeit der Regierung ein. Das muss jetzt geprüft werden. Ich gehe davon aus, dass das im Zusammenspiel mit den Rechts- und Innenpolitikern und dem Bundesinnenminister passiert.
Mirsch fordert Rechtssicherheit. Eine Klärung der Frage, ob das, was CDU, CSU und SPD zur Asylpolitik in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, in der Praxis auch haltbar ist. Ähnlich sehen es die Grünen. Ihre Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann verlangt, dass schnellstens rechtliche Klarheit an den Grenzen herrscht.
Es ist nicht nur für Schutzsuchende in unserem Land, sondern auch für die Bundespolizistinnen und Polizisten in ihrem täglichen Einsatz eine Zumutung, einer solchen Situation ausgesetzt zu sein.
Die AfD wiederholt ihre Forderung, das Asylrecht grundsätzlich zu kippen. Für die Linke ist der Bundesinnenminister durch das Berliner Urteil gescheitert. Co-Fraktionschefin Heidi Reichenegg drückt es so aus.
Ein Innenminister von Format, der würde sich jetzt auch entschuldigen, würde seinen Fehler zugeben und auch seinen Hut nehmen. Leider haben wir keinen Innenminister von Format, wir haben Alexander Dobrindt.
Genau, der zeigt sich bisher unbeeindruckt. Klar ist, Gerichtsentscheidungen zu ähnlich gelagerten Fällen stehen in den nächsten Tagen und Wochen an. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sagt, es werde nicht einfach werden, die Justiz davon zu überzeugen, dass Zurückweisungen dieser Art rechtmäßig seien. Sie blickt schon nach Luxemburg und meint, das letzte Wort bei dem Thema habe der Europäische Gerichtshof.
Oliver Neuroth in Berlin. Ein Verwaltungsgericht setzt also ein Stoppschild. Kanzler und Innenminister halten trotzdem an den unmittelbaren Zurückweisungen an den Grenzen fest. Also was wird aus der Migrationswende, von der der bayerische Innenminister heute schon sehr zufrieden festgestellt hat, sie sei in vollem Gange. Der Kommentar von Philipp Eckstein.
Die Meinung.
Was ist eigentlich bei CDU und CSU gerade los? Wie ist es möglich, dass zwei konservative Parteien in der Regierung öffentlich verkünden, eine Gerichtsentscheidung ändere nichts an ihrer Rechtsauffassung? Kein Eingeständnis von Fehlern, nicht mal ein kurzes Innehalten, Nachdenken, Nachsteuern, nichts davon. Und weit und breit offenbar niemand, der aus den eigenen Reihen mal ruft: Schluss mit lustig. Dabei wäre genau das nötig. Was man dieser Tage nämlich beobachten muss, ist ein weiterer Höhepunkt einer unguten Entwicklung. In der Opposition hat sich um Friedrich Merz eine Gruppe gebildet, die wenig Regierungserfahrung hat, dafür aber ganz weit vorne mit dabei ist, wenn es um markige Ansagen geht. Beim Thema Migration hatte die Union versprochen, von Tag 1 an werde man auch Asylsuchende zurückweisen. Rechtliche Zweifel wurden einfach weggewischt, dabei gab es viele Warnungen. Dafür bekommen CDU und CSU jetzt vom Verwaltungsgericht Berlin die Rechnung präsentiert. Statt eingeschnappt, die Schuld bei anderen zu suchen, wäre es jetzt an der Zeit, dass sich die Union nochmal klar macht: Hey, wir führen jetzt tatsächlich die Bundesregierung. Die Oppositionszeit ist vorbei. Und daraus sollten CDU und CSU dann auch entsprechende Schlüsse ziehen. Stichwort Verantwortung. Nötig wäre es auch, dass sich die SPD in der Bundesregierung zur Frage, wie halten wir es mit dem Rechtsstaat, klarer positioniert. Auch wenn das bedeutet, mit dem neuen Koalitionspartner einen Streit zu riskieren.
Philipp Eckstein kommentierte. Der ARD-Infoabend. Zweites großes Thema heute, die Regierungskrise in den Niederlanden. Auch da geht es im Wesentlichen um die Fragen der Asylpolitik. Der Rechtspopulist Geert Wilders hat die Vier-Parteien-Koalition aufgekündigt. Neuwahlen stehen wohl an. Eine weitere schwierige Regierungsbildung womöglich. Mein Kollege Sebastian Ottowitz hat am Nachmittag mit unserem Niederlande-Korrespondenten Jakob Meyer die Hintergründe der aktuellen Entwicklung analysiert. Und hat als erstes gefragt, ob diese Regierungskrise eigentlich für Beobachter überraschend kam.
Also es hat zumindest die Koalitionspartner von Wilders überrascht, oder sie haben so getan, als ob. Und tatsächlich hat Wilders ja schon öfter damit gedroht, seine Koalition aufzukündigen oder seine Ministerinnen und Minister aus der Koalition, aus dem Regierungsbündnis, aus der Regierung zurückzuziehen, wenn man seine Forderungen nach einem harten Kurs in der Migrationspolitik nicht erfüllt. Also diese Forderung ist nicht neu, auch diese Ultimaten sind nicht neu. Diesmal hat er ernst gemacht und tatsächlich den Stecker gezogen.
Geert Wilders ist der Partei Chef seiner PVV oder PWW, aber er ist nicht Ministerpräsident. Trotzdem, wenn man über die Regierung in den Niederlanden spricht, hört man fast immer nur den Namen Geert Wilders. Ist er der in Wahrheit mächtige Mann in dem Land?
Absolut. Und die Tatsache, dass er nicht Ministerpräsident ist und gar nicht im Kabinett vertreten ist, die verleiht ihm eigentlich noch mehr Macht, weil er so zwar seine PWW-Ministerinnen und Minister in der Regierung hat, aber gleichzeitig draußen steht und die Regierung bei jeder Gelegenheit kritisieren kann, wenn sie nicht das tut, was er möchte. Und Tatsache ist, dass die PWW, also die sogenannte Partei der Freiheit von Geert Wilders, die mit Abstand stärkste Kraft in diesem Regierungsbündnis ist. Also ja, er ist der starke Mann in den Niederlanden und der starke Mann hinter dieser Regierung.
Warum lässt er die Regierung jetzt scheitern? Ist das inhaltlich motiviert oder eher taktisch?
Beides. Also inhaltlich, er sieht, dass er mit diesen Koalitionsparteien, mit diesen Koalitionspartnern seinen harten Kurs nicht durchsetzen kann. Für mich stellt sich die Frage, mit wem denn sonst? Also er wird wahrscheinlich auch bei Neuwahlen, die es möglicherweise jetzt gibt, keine absolute Mehrheit bekommen für seine Partei. Und dann ist die Frage, er wird immer koalieren müssen. Also mit wem sonst kann er das durchsetzen? Denn das, was er davor hat, das geht ja zum Teil auch gegen EU-Recht. Also da ist die Frage, mit wem er sonst durchsetzen kann. Und in taktisch motiviert, sicher aus dem Grund, dass er sich ausrechnet, wenn es jetzt Neuwahlen gibt, dann hat er eine starke Position, stärker wahrscheinlich als seine drei Koalitionspartner.
Das könnte ja ein Hebel sein, eben um Wählerstimmen zu bekommen, so nach dem Motto, schaut mal, wir wollten ja was ändern, aber die anderen alle nicht. Könnte der Plan aufgehen?
Das ist eben die Frage. Also das ist genau so, wie Sie sagen. Wilders versucht, den Eindruck zu erwecken, ich hätte gerne einen härteren Kurs eingeschlagen, die anderen ziehen nicht mit. Tatsache ist, dass er ja schon vor einem Jahr versucht hat, am Parlament vorbei einen Asylnotstand auszurufen, um eben Gesetze am Parlament vorbei oder Vorschriften am Parlament vorbei beschließen zu lassen. Das ist damals an einem der Koalitionspartner, an der Mitte-Rechtspartei NSC gescheitert. Brüssel hat auch gesagt, aus dem EU-Asylrecht auszusteigen, das ist schlicht und einfach aufgrund der EU-Verträge nicht möglich. Also es gibt einfach rechtliche Grenzen und auch politische Grenzen und an die stößt Wilders und an die wird er auch weiterstoßen. Also auch wenn er wirklich bei Neuwahlen noch mehr Stimmen einfangen könnte, wird er wieder koalieren müssen. Da wird sich inhaltlich wenig dran ändern, aber er versucht es auf jeden Fall. Er versucht, diesen Eindruck zu erwecken, die anderen bremsen.
Wilders wird nicht die absolute Mehrheit bekommen, höchstwahrscheinlich, sondern wieder koalieren müssen. Aber welche Koalitionsmöglichkeiten gibt's denn überhaupt mit und ohne Wilders?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das ist die 1 Million Dollar- oder Euro-Frage. Ich habe momentan auch keine klare Antwort drauf. Es könnte sein, dass es ohne Wilders geht, wenn die anderen sich zusammenschließen. Aber ich sehe keinerlei Schnittmengen zwischen zum Beispiel Rot-Grün, die ja jetzt in der Opposition sind, und den jetzigen drei Parteien, die diese Regierung zusammen mit der Wilders-Partei PWW tragen. Also da sind einfach große Unterschiede zwischen den Parteien. Es ist ja auch so, dass dieses Parteienbündnis, das jetzt zerbrochen ist, von Anfang an sehr fragil war. Also das waren im Grunde Klientelparteien, eine Bauernpartei, die wirklich nur auf Erleichterungen und Entlastungen für die Landwirte spekuliert. Dann die NSC, also eine Mitte-Rechtspartei, im Grunde ein Überbleibsel der früheren Christdemokraten. Und dann die rechtsliberale BWD, das ist die Partei von Mark Rutte, der jetzt NATO-Generalsekretär ist. Also das war schon von Anfang an irgendwie schwierig. Also wie die jetzt mit Rot-Grün sich auf irgendwas einigen wollten, was an der PWW von Geert Wilders vorbeigeht, da fehlt mir momentan die Fantasie.
Über die neue Regierungskrise in den Niederlanden. Jakob Meyer, 20 Uhr und 26.
Der ARD-Infoabend. Sport.
Gleich bestreiten die deutschen Fußballerinnen ihr letztes Gruppenspiel der Nations League. In Wien geht es gegen Österreich. Gruppensieg ist ja schon sicher, aber Jan Möller aus der Sportredaktion. Trotzdem irgendwie nicht ganz unwichtig, dieses Spiel, oder?
Nee, es ist nämlich auch der letzte Test vor der Europameisterschaft in der Schweiz. Die beginnt in fast genau 4 Wochen. Wir übertragen das Spiel gleich live in voller Länge hier im ARD-Infoabend. Haben aber noch ein paar Minuten Zeit bis zum Anpfiff und deshalb geht es erstmal zum Tennis. Paris, French Open. Da geht es um den Einzug ins Halbfinale und bei den Männern, da schlägt jetzt der Titelverteidiger auf der Weltranglistenzweite, Carlos Alcaraz. Und der spielt gleich gegen die Nummer 12, den US-Amerikaner Tommy Paul. Guido Ringel ist unser Reporter in Paris. Dass Alcaraz der Favorit ist in diesem Match, das ist, glaube ich, klar. Ist er auch der Favorit auf den Turniersieg? Kann man so weit gehen?
Ja, ich tue mich noch ein bisschen schwer damit. Also das Tennis, das ich bislang von ihm gesehen habe, ist außerordentlich. Aber nicht einmalig, weil gestern zum Beispiel in der Night Session ein Jannik Sinner, die Nummer 1 der Welt, zu erleben war. Und das war annähernd genauso beeindruckend. Also die beiden, und das ist ja auch das mögliche Finale dann, spielen allen anderen was vor. Das ist jetzt keine extra eigene Sportart, die neu erfunden haben, aber doch ein anderes Level. So ehrlich müssen wir sein. Auf diesem Belag hier, das müssen wir immer dazu sagen, dieser Sand von Paris, da sind halt die nicht nur die Taktiker gefragt, sondern auch die vielseitigen Spieler. Und die beiden, Sinner und Alcaraz, verkörpern das bislang in diesem Turnier wie kein anderer. Und insofern sehe ich die beiden vor.
Alcaraz also Favorit, auf jeden Fall gleich gegen Tommy Paul. Der Sieger des Matches trifft dann im Halbfinale auf den Italiener Lorenzo Musetti. Der hat in 4 Sätzen gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe gewonnen und hat dieses Jahr den Turbo eingelegt, kann man, glaube ich, sagen, gerade auf Sand. 23 Jahre ist er erst alt, aber hat sich schon etabliert in den Top 10. Was kann man von dem noch erwarten in Zukunft, auch wenn man mal über diese French Open hinausblickt?
Ja, eine Menge. Er hat zum Beispiel auch im letzten Jahr schon in Wimbledon das Halbfinale erreicht, mit anderen Worten, er kann nicht nur Sand, sondern fast alle Belege. Und Sie haben es ja gesagt, mit 23 Top-10-Spieler, das ist mal eine Aussage. Die Art und Weise, wie er Francis Tiafoe hier heute besiegt hat, war ebenso beeindruckend. Er hat nicht Bäume ausgerissen, war aber schlau genug, in den wichtigen Momenten auch taktisch sich klug zu verhalten und zudem auch in fast aussichtsloser Lage sein Gegenüber unter Druck zu setzen. Das hat imponiert und ich glaube, den Namen Musetti sollten wir uns merken.
Guido Ringel war das, live aus Paris, und von Paris geht's jetzt direkt weiter nach Wien, ins Stadion von Austria Wien. Da spielen die deutschen Fußballerinnen in der Nations League gegen Österreich. Letztes Gruppenspiel und auch der letzte Test vor der EM. Also für einige Spielerinnen auch die Möglichkeit, sich nochmal zu zeigen vor der Kadernominierung am 12. Juni. Vor ein paar Tagen ja 4:0 gegen die Niederlande. Mal gucken, wie es heute läuft. Für uns in Wien live dabei sind Tabea Kunze und Patricia Gabor.
Einen schönen guten Guten Abend aus Wien und herzlich willkommen zum letzten Härtetest der deutschen Fußballerinnen vor der Europameisterschaft in der Schweiz. In einem Monat beginnt das Turnier und das ist der deutschen Fußballerinnen in Österreich im Stadion von Austria Wien. Und die Messlatte, die liegt sehr hoch nach dem 4:0 gegen die Niederlande vom Freitag. Patricia Gabor ist an meiner Seite. Patricia, was sind deine Erwartungen heute für das Spiel?
Du hast es gerade genauso gesagt, die Messlatte, die liegt sehr, sehr hoch. Das ist der letzte Test und hier wollen sich auch noch einige Spielerinnen zeigen und empfehlen. Klar, bei manchen ist es logisch, dass die mitgenommen werden müssen von Trainer Christian Wück, aber die ein oder andere, Tabea, wenn wir da mal gemeinsam auf die Aufstellung schauen, die darf hier heute nochmal so einen kleinen Schwung mitgeben und sagen, hey Trainer, ich möchte auf jeden Fall mit in die Schweiz kommen. Ja, das ist unter anderem Laura Freigang auf der Zehnerposition. Wen siehst du noch, Tabea, wer muss hier heute vielleicht mit einem großen Fragezeichen aufs Feld gehen und daraus ein Ausrufezeichen machen?
Ja, Christian Wück, der Bundestrainer, hatte 4 Veränderungen vorgenommen und das sind jetzt für mich auch die Spielerinnen, die sich eben besonders zeigen müssen. Laura Freigang hast du angesprochen für Linda Dallmann. Selina Cerci auf dem Flügel für Jule Brandt. Sydney Lohmann beginnt im Mittelfeld anstelle von Sioke Lüskin und auch ganz spannend die Linksverteidigerinnenposition. Die ganz junge Franziska Kett anstelle von Sarai Linder. Die beiden Mannschaften stehen bereit auf dem Rasen und das deutsche Team in Weiß und Schwarz wird anstoßen. Und wir hören jetzt gerade den Jubel und darin jetzt auch den Pfiff der Schiedsrichterin. Oh, hat sie sich gerade noch mal kurz anders überlegt. Eigentlich hatte sie die Pfeife schon im Mund, aber jetzt läuft das Spiel. Deutschland zu Gast in Österreich. Nee, jetzt muss der Anstoß wiederholt werden, Patricia.
Und zwar immer und immer wieder. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Aber jetzt kann es losgehen. Schon der zweite Lacher heute. Ich musste beim ersten Mal gleich schon beim Wimpel tauschen und Seiten auslosen lachen. Aber Achtung, erstmal Deutschland schon direkt nach vorne geprescht, beziehungsweise von der rechten Seite. Pass rein in die Mitte. Schuss. Tor! Steckpass auf die halblinke Position und dann aus dem 5-Meter-Raum. Ganz kurz, Sydney Lohmann wird hier gefeiert. Die hat sich jetzt schon gelohnt, sie heute von Anfang an zu bringen. Wahnsinn, Tabea, ich war noch gar nicht bereit. Ja, ich wollte hier noch irgendwelche Geschichten erzählen und dann erzielen die schon das erste Tor, die Deutschen. Wahnsinn.
Ja, erster Angriff, erstes Tor direkt vertikal das Ganze ausgespielt. Auf dem rechten Flügel viel zu viel Platz für Selina Cerci bei dieser Flanke. Und das macht sie dann auch clever, die Lea Schüller, dass sie da im 5-Meter-Raum den Ball nochmal verlängert auf die linke Seite und da eben die mit aufgerückte Sydney Lohmann bedient und die versenkt den Ball dann flach mit der linken Seite. Und wir haben ja gerade gesagt, Sydney Lohmann im Mittelfeld ist eine derjenigen, die vielleicht noch ein paar Argumente sammeln muss. Und jetzt hat sie gerade gezeigt, sie kann auch als, sag ich mal, Vollstreckerin vor dem Tor die Angriffe vollenden. Also 1:0. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, der Ball lag bei 18 Sekunden im Tor. Erster Torschuss, erste Aktion und gleich die frühe Führung für Deutschland. Im Hinspiel war es ja genau andersrum. Da hat ja Österreich erst früh geführt. Aber das ist natürlich jetzt der perfekte Start.
Ja, vor allem haben die Deutschen ja jetzt zuletzt im Spiel gegen die Niederlande, wir hatten es erwähnt, nach diesem Torspektakel auch gezeigt, dass sie in der ersten Hälfte genauso konstant spielen können wie in der zweiten. Das war das erste Mal, dass es so gewesen ist, weil die erste Hälfte war oft ein bisschen wackelig. Und jetzt geht's wieder super gut los. Deutschland im Ballbesitz, tief in der eigenen Hälfte, linke Position. Der Einwurf von Franziska Kett nach vorne landet erstmal in den Abwehrreihen der Österreicherinnen, die unterwegs mit roten Trikots und weißen Hosen. Und die Deutschen weiße Trikots, schwarze Hosen. Dafür hat man sich hier heute entschieden. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer waren angehalten, in roten Trikots aufzulaufen, damit man hier möglichst einheitlich die Mannschaft unterstützt. Also um die 4.500 sind hier reingekommen in dieses kleine, schnucklige Stadion. 300 Gästefans. Kann ich alles erzählen, weil das Aufbauspiel der Österreicherinnen dort hinten doch sehr, sehr lange dauert. Und sie jetzt gerade mal über die linke Seite kommen. Pass wieder zurück zu einer, die hier heute, Tabea, ihr Länderspieldebüt feiert.
Genau, das haben wir rausgefunden. Die österreichische Torhüterin Mariella El-Sherif darf heute zum ersten Mal für ihr Land spielen anstelle der Champions-League-Siegerin Manuela Zinsberger vom FC Arsenal, die im Champions-League-Finale zwar nicht gespielt hat, aber trotzdem eben diesen Titel trägt. Also auch der österreichische Bundestrainer nutzt hier die Chance für noch mal ein paar Veränderungen. Wir können ja vielleicht gleich noch kurz noch mal sagen, dass die Tabellenplätze in dieser Nations League-Gruppe alle schon fix vergeben sind. Deutschland ist Gruppensieger, wird im Herbst im Halbfinale weitermachen. Österreich sicher Gruppendritter. Das bedeutet im Herbst Playoffs um den Verbleib in dieser höchsten Nations League-Gruppe. Vielleicht das auch noch mal kurz. Es geht also für beide Mannschaften hier hauptsächlich um den Test. Österreich jetzt mit dem Einwurf auf der linken Seite, Mitte der deutschen Hälfte. Da versuchen sie jetzt gleich diesen Angriffsversuch gut zu unterbinden, aber Unsicherheit da bei Ann-Kathrin Berger im deutschen Tor. Da ist sie weit rausgeeilt und das sah für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, unentschlossen aus. Sie ist da irgendwie nur so halbherzig zum Ball gegangen bei dieser Flanke, die da in ihren Strafraum reinkam. So mit der Hüfte zuerst hat sie sich in diesen Flankenball reingeworfen. Und hatte dann so ein bisschen Glück, dass der Österreicherin, die dann den Torschuss abgegeben hat, dieser dann auch völlig misslungen ist, weit am deutschen Tor vorbeiging auf der linken Seite.
Ja, das ist bei Ann-Kathrin Berger auch immer noch so ein Ding. Ne? Wenn sie sehr unter Druck gerät, dann wackelt es doch das ein oder andere Mal. Österreich gerade in den Ball gewonnen, auf der rechten Seite tief in der Hälfte der deutschen Querlinie zum rechten 16-Meter-Knick, ungefähr 20 Meter. Einwurf schnell ausgeführt, wieder zurückgespielt. Doppelpass, die Österreicherinnen. Steckpass nach vorne, aber der geht über die Grundlinie und jetzt ist es wieder Ann-Kathrin Berger, die Torhüterin der Deutschen, die die Kugel entgegennehmen darf. Also, was ich sagen wollte, unter Druck, ja, da passiert manchmal das ein oder andere Fehlerchen und auch jetzt leichte Abstimmungsprobleme mit Rebecca Knack ist es, glaube ich, gewesen. Die da Berger auch so ein bisschen bei dieser Aktion, die du beschrieben hast, Tabea, die Sicht versperrt hat. Deutschland muss jetzt gucken, dass man schnell hinten rauskommt, weil die Österreicherinnen, die gehen hier auf den Ball, die wollen den zweiten Ball abfangen und nach vorne spielen. Deswegen Deutschland unter Druck. Schon wieder der Ballverlust, Steckpass nach vorne. Österreich im 16er Schuss und daneben. Raunen geht durchs Stadion. Der ging daneben, aber was war das denn bitte für eine gefährliche Situation? Julia Hekelsberger mit dem Schuss, Balleroberung. Bevor der Ball überhaupt im Mittelfeld der Deutschen landen konnte, durchgesteckt in den Strafraum. Und dann, Tabea, ist da die Abwehr der Deutschen nicht so richtig bereit.
Ne, die haben mit diesem aggressiven Pressing der Österreicherinnen gerade sichtlich Probleme. Das war wirklich eine Riesenchance, da der Ballverlust ungefähr 30 Meter vor dem deutschen Tor, das war höchst gefährlich. Und da auch wirklich Glück dabei, dass dieser Schuss von Hickelsberger dann links am Tor vorbei schrappte. Aber das gefällt mir in diesem Moment nicht. Das wirkt jetzt ein bisschen hektisch. Deutschland kommt aber jetzt auf der rechten Seite wieder in der Offensive mit Lea Schüller. Die ist schon fast auf Höhe des 16ers. Geht da ins Dribbling, Flachpass in den Rücken von Laura Freigang. Und deswegen die Chance für Österreich, erstmal mit einer langen Flanke aus dem eigenen 16er heraus die Situation zu bereinigen. Aber da gibt es zum ersten Mal Szenenapplaus vom österreichischen Coach, der da in einer schwarzen Regenjacke mit schwarzem Käppi vor seiner Bank steht. Alexander Schriebel ist das. Und der Bundestrainer Christian Wück in einer grauen Jogginghose, würde ich mal sagen, in der etwas schickeren Art und einem schwarzen, so einem Trainingsshirt, guckt da etwas nachdenklich, weil nach diesem Traumstart, klar immer noch die 1:0-Führung für Deutschland, waren die 5 Minuten, die seitdem folgten, doch ein bisschen hektisch.
Und es geht hektisch weiter. Die Deutschen versuchen sich jetzt mehr in diese Zweikämpfe reinzuwerfen, um dieses aggressive Pressing der Österreicherinnen zu unterbinden. Aber bis jetzt muss ich sagen, oioioi, ruht man sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf diesem frühen Tor aus. Jetzt schon wieder Österreich Flanke nach rechts, geht erstmal tief in der Hälfte der Deutschen über die Seitenauslinie drüber. Deswegen darf Rebecca Knack, die deutsche Abwehrspielerin, jetzt ran. Nee, sie verteilt den Ball doch weiter, eine Station weiter nach vorne und geht zurück auf ihre Position, um dann ihre Gegenspielerin zu decken. Deswegen Franziska Kett, die jüngste hier heute der Deutschen auf dem Platz mit 20. Schon wieder der Ballverlust der Deutschen, geht aber zum Glück aus deutscher Sicht wieder über die Grundlinie drüber. Und deswegen darf Ann-Kathrin Berger, die Torhüterin der DFB-Auswahl, wieder ran. Aber Mann, da tun sich jetzt ganz schöne Lücken auf. Und die Abwehr der Deutschen hat da ordentlich zu kämpfen, kommt irgendwie auch in der Rückwärtsbewegung nicht mehr so richtig hinterher. Pass nach links außen. Die Befreiungsmöglichkeit der deutschen Cat läuft über die Grund- bzw. über die Mittellinie drüber. Wird dann, sagt sie, jetzt gefoult. Und die Unparteiische sagt, jo, das ist ein Foul gewesen. Deswegen Tabea jetzt, ja, ich glaube, der erste Freistoß dieser Partie.
Genau, aber das Ganze ungefähr 8 Meter hinter der Mittellinie, also noch weit weg vom österreichischen Tor. Ja, die Abwehr der Deutschen soll sich ja weiter einspielen. Das Innenverteidigerinnenpärchen Knack und Minge, das steht aus meiner Sicht für die EM. Rechts Julia Quinn, die Kapitänin, sowieso gesetzt. Aber auf der linken Seite eben heute nochmal die junge Franziska Kett anstelle von Sarah Linder mit der Möglichkeit, sich zu zeigen. Dieser Freistoß aus dem, ja, aus der ungefährlichen Zone hat wirklich gar nichts eingebracht. Der Ball ist direkt wieder versprungen. Ein österreichischer Fuß dazwischen. Deswegen gibt es jetzt auf der anderen Seite Einwurf für Deutschland. Und der wirft Janina Minge direkt zu Ann-Kathrin Berger. Berger, die ist weit aus dem 16er raus und hat da Probleme bei der Ballannahme mit dem Fuß. Und das hat Hickelsberger schon gleich wieder gerochen, setzt sie da unter Druck. Aber Berger kann sich jetzt erstmal befreien. Und Deutschland versucht, den Ball mal über die linke Seite laufen zu lassen. Die Österreicherinnen sehr aggressiv, so wie es ihr Trainer auch angekündigt hat in dieser Anfangsphase. Mal gucken, welche Lösungen Deutschland hat. Julia Gwin auf der rechten Seite zu Elisa Sens, die mit einer verunglückten Flanke, die erstmal rausgeköpft wird von den Österreicherinnen. Aber Kett setzt nach auf der linken Seite, weit aufgerückt, fast auf Höhe des 16ers. Die Linksverteidigerin versucht jetzt einzurücken. Aber jetzt ist erstmal Clara Bühl da auf dem Flügel. Erfolgreich setzt sich durch, geht in den 16er. Schuss mit rechts. Und da ist die österreichische Keeperin da. Aber der Ball, da doch ein Tor. Tor. Quasi der Abpraller wird dann reingeköpft von den Deutschen. Also das war ja die zweite Chance im Spiel für das deutsche Team. Und das zweite Tor. Und da muss man wirklich sagen, diese Flanke oder diese Aktion von Clara Bühl, die war eben erfolgreich. Also quasi, das war der Ausgangspunkt. Clara Bühl setzt sich durch über die rechte Seite. Halb Schuss, halb Flanke. Dann wird der abgeblockt nach vorne von der Keeperin. Und da lauert natürlich Lea Schüller, die Top-Torschützin der deutschen Mannschaft aktuell, die den Ball dann ins Tor köpft aus kurzer Distanz. Es steht 2-0.
Ja, ich finde das sehr bezeichnend für die Deutschen, dass sie sich aus so einer Drucksituation mal wieder befreit haben, dass Lea Schüller mal wieder richtig stand. Aber das hat sie ja schon oft gezeigt, dass sie einfach eben gerade ja, als Stürmerin absolute Top-Qualitäten hat. Eine der besten Stürmerinnen aktuell überhaupt vorne. Immer, immer, immer gut in der Box. Ein gutes Stellungsspiel in der Box. Immer richtig gut unterwegs und auch interessant, Christian Wück hat ja dieses, sag ich mal, FC Bayern-Dreieck mit Dallmann, Bühl und Schüller auseinandergerissen, in dem Dallmann heute auf der Bank sitzt. Aber das Duo Bühl und Schüller, das klappt genauso gut. Also offenbar gar kein Problem. Es steht 2-0 für die Deutschen. 10 Minuten sind gespielt. Österreich versucht es über die rechte Seite, zieht jetzt in die Mitte in der eigenen Hälfte. Befreiungsschlag nach vorne. Gelingt so halb linke Position. Österreich unterwegs. Jetzt nochmal die Flanke über die Mittellinie drüber. Und da geht Franziska Kett gar nicht mehr so richtig hinterher, beziehungsweise Janina Minge, weil sie gesehen hat, der Ball war so weit gespielt, dass Ann-Kathrin Berger ganz viel Zeit hat, ihn wieder rauszukicken, zurück in die Hälfte der Österreicherinnen, dort, wo er hergekommen ist. Jetzt hat die Unparteiische das Ganze allerdings unterbrochen und der Ball geht zurück in die Abwehr der Deutschen von der halbrechten Position. Janina Minge zu Knack, halblinke Position. Die dreht sich einmal so halb um die eigene Achse, weil Österreich schon wieder hoch anläuft. Ich habe nicht das Gefühl, Tabea, dass die Gegner sich hier hängen lassen im eigenen Stadion.
Ich finde, das ist irgendwie ein sehr kurioses Spiel. Also es sind jetzt 11 Minuten rum. Deutschland führt 2-0. Was für eine Effizienz. 2 Chancen, 2 Tore für das deutsche Team. Aber zwischendrin, zwischen diesen beiden Toren, gab es ja auch 2 Chancen für Österreich nach wirklich großen Unsicherheiten in der deutschen Defensive. Aber da muss man wirklich sagen, dass sich das im Ergebnis natürlich überhaupt nicht widerspiegelt. Das ist ein perfekter Zwischenstand für das deutsche Team in diesem letzten EM-Härtetest. Nach 11,5 Minuten steht es 2-0. Jetzt erobern sich mal die Österreicherinnen den Ball in der eigenen Hälfte und behaupten den auch. Nee, jetzt der Ballverlust im Mittelfeld. Julia Gwin weit aufgerückt am Mittelkreis. Passt erstmal zurück in die deutsche Innenverteidigung. Und jetzt der Weg ganz weit über die heute in Himmelblau spielende Torfrau Ann-Kathrin Berger. Auf der linken Seite jetzt das Aufbauspiel der Deutschen. Das machen sie ja gerne, auf die weit aufgerückten Außenverteidigerinnen zu passen. So auch in diesem Fall auf der linken Seite Franziska Kett. Jetzt mal mit der Seitenverlagerung hoch und weit rüber auf Selina Cerci, die seit der ersten Minute, seit dieser Flanke, die dann zum 1-0 führte, nicht mehr so richtig eingebunden ist, ist mein Eindruck, auf dem rechten Flügel sich aber jetzt anbietet und den Ball kontrolliert im Zusammenspiel mit Julia Gwin.
Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die rechte Seite, der rechte Flügel bisher einigermaßen ignoriert wurde von Ann-Kathrin Berger. Vielleicht, weil sie in der Vergangenheit eigentlich fast immer nur über rechts, über Julia Gwin gespielt hat. Jetzt aber mal wieder die Deutschen über den linken Flügel. Abpraller am 16-Meter-Raum der Österreicherinnen führt zum Ballverlust, so dass die Gastgeberinnen schnell nach vorne spielen können, rein in den Mittelkreis. Dort erkämpfen sie sich den Ball nicht zurück von den Deutschen, den sie gerade verloren haben. Daher ja, die Mannschaft in den weißen Trikots jetzt wieder an der Kugel mit einem ruhigen Spielaufbau von hinten. Rebecca Knack
die ja, ja, sag ich mal, immer noch so ein bisschen zu den Neulingen in der Mannschaft gehört, obwohl sie schon 28 ist, ist von Christian Bück aber zurückgeholt worden nach 9 Jahren Länderspielabstinenz. Jetzt der Pass auf die ganz rechte Seite. Julia Gwin, 5 Meter von der Mittellinie entfernt. In der Hälfte der Österreicherinnen nimmt Lohmann mit. Lohmann versucht zu Czerny zu spielen. Die zu Freigang. Freigang vorne zu Schüller. Schüller rechte Seite in der Boxmöglichkeit. Den Pass quer zu spielen. Sie spielt direkt und dann hält El Sherif, die Torhüterin von Österreich. Dieses Mal ganz sicher. Diesmal muss sie nicht hinter sich greifen. Aber Schüller auch ein bisschen zu sehr an der Grundlinie. Schon ein bisschen zu weit der Winkel bzw. zu spitz da für sie. Möglicherweise sogar auch abseits gewesen jetzt aus meiner Sicht. Ich, die ja hier so eine Wiederholung hat, weil wir Bildschirme haben. Die Schiedsrichterin hat da nicht die Fahne gehoben. Aber es ist sowieso kein Tor draus entstanden. Von daher bleiben wir beim 2:0 für Deutschland, Tabea.
Und zum ersten Mal ja auch ein bisschen Szenenapplaus und Begeisterung hier von den österreichischen Fans. Wir waren eigentlich, oder ich kann sagen, ich bin etwas enttäuscht von der Kulisse hier. Das Stadion von Austria Wien, hier passen 15.000 Leute rein. Und es ist wirklich, ja, vielleicht zu einem Drittel gefüllt. Jetzt kommt aber Österreich über die linke Seite, flach an den 5-Meter-Raum gespielt. Und Hickelsberger verspringt da der Ball. Deswegen kann Ann-Kathrin Berger jetzt abstoßen. Also viele, viele freie, lilane Sitzschalen. Die Farbe von Austria Wien, sehr, sehr auffällig. Aber wenige österreichische Fans heute hier im Stadion. Gut 300 deutsche Fans sollen hier sein. Und du hast es gerade schon gesagt, die sind da im Gästeblock eingepfercht. Wie bei so einem Hochsicherheits Derby und schwenken da trotzdem ihre Fahnen und haben schon 2 Tore gesehen.
Ja, die sitzen da hinter Gittern. Ich glaube, im Ligabetrieb geht es hier ein bisschen heißer her als vielleicht hier heute beim Länderspielen. Einwurf Deutschland, Franziska Kett auf Höhe der Mittellinie, linke Seite. Weiß jetzt gerade nicht so ganz genau, wo sie hinspielen soll, geht es ja wegen erstmal ein paar Schritte zurück und sagt, Mensch, wer bietet sich da an? Ja, wer bietet sich an? Ist Laura Freigang gewesen, die von ganz vorne zurückgelaufen kam und jetzt eine Anspielstation für Franziska Kett bilden musste, hat den Ball aber verloren und es gibt den Einwurf für Österreich. Österreich in der Hälfte der Deutschen. Jetzt drehen wir einmal die Perspektive. Rechte Seite. Ungefähr 20 Meter Querlinie zum 16-Meter-Raum schon unterwegs. Es wird ein bisschen rumgestochert, aber Österreich ist jetzt immer noch im Ballbesitz. Spielt zurück in den Mittelkreis, halbrechte Position. Passt zurück zur Mittellinie. Von dort aus nochmal nach vorne gespielt. Aber Deutschland hat den Flügel ganz gut zugestellt. Von daher erstmal an dieser Stelle keine große Gefahr, sondern Tabea wieder Einwurf für die Deutschen.
Beim Stand von 2:0 für das DFB-Team mit einem Ball ganz hoch und weit in den Lauf von Celina Ciaci und die setzt sich da durch, obwohl sie einen Schubser kriegt. Findet schon wieder Lea Schüller im 16er und die bleibt dann hängen. Riesentag von der österreichischen Keeperin, die sich da groß macht vor Lea Schüller und das 0:3 aus ihrer Sicht verhindert das 3:0 für das deutsche Team. Mariella El Sherif von Carl Zeiss Jena in ihrem ersten Länderspiel hat sich Ciaci gut durchgesetzt, obwohl sie dann Rempler bekommen hat, ist sie in den 16er reingegangen, hat noch quergelegt zu Schüller und die hat den Ball dann Volley voll abgezogen auf die österreichische Keeperin quasi abgefeuert, die den dann mit dem Brustkorb gehalten hat. Also nächste Großchance eigentlich für Deutschland, aber auch dieses Mal sehr gut pariert von der österreichischen unerfahrenen Keeperin, erst 20 Jahre alt und wie gesagt heute in ihrem ersten Länderspiel. Jetzt mal der Hauch einer Konterchance, aber es sind schon wieder 5 deutsche Spielerinnen hinter dem Ball und deswegen Österreich erstmal wieder mit Problemen den Ball dazu behaupten an der Mittellinie.
Ja, die Deutschen verschieben jetzt ihre Ketten ein bisschen besser. Es sind nicht mehr so große Abstände zwischen den Ketten. Das haben die Österreicherinnen vorhin, wo sie so ein ja, sehr aggressives Pressing gespielt haben, sehr gut ausgenutzt. Aber Achtung, schon wieder Flanke nach vorne, aber viel zu weit gespielt von links nach rechts rüber. Die streift gerade noch so den rechten Strafraumknick der Deutschen und geht dann über die Linie und deswegen gibt es mal wieder Einwurf. Heute unsere Spezialistin für Einwürfe, Franziska Kett ist es, die ja in der deutschen Nationalmannschaft noch nicht so die größte Rolle gespielt hat, jetzt auch nicht auf Vereinsebene beim FC Bayern, aber die darf sich hier heute durchaus präsentieren. Die Jüngste, ich habe es schon erwähnt, 20 Jahre auf dem Feld im Kader der Deutschen hier heute. Ja, und die darf zeigen, dass sie hier mit in die Schweiz will zur Europameisterschaft. Julia Gwin, rechte Seite, passt zurück zu Ann-Kathrin Berger. Zwischenstation einmal bei Janina Minge gemacht. Und dann darf Ann-Kathrin Berger ganz in Ruhe jetzt aufbauen, weil die Österreicherinnen dieses Mal nicht auf sie drauflaufen. Aber was ist das für ein Fehlpass? Schuss Österreich drüber übers Tor. Was macht Ann-Kathrin Berger denn da bitte? Die spielt den Ball direkt vor die Füße von Viktoria Pinter. Und die fackelt die
nicht lange, sondern sieht natürlich Berger komplett raus aus dem Tor, nicht mal mehr im 16er drin. Zieht ab, aber das war dann noch nicht so präzise. Tabea, das darf dir bei der Europameisterschaft nicht passieren.
Also in der Situation gerade mehr Glück als Verstand bei der deutschen Mannschaft, die jetzt aber kontert auf der linken Seite mit ganz viel Tempo. Und die Hereingabe in den 16er von der linken Seite, die wird abgeblockt von einer österreichischen Spielerin. Das war die aufgerückte Franziska Kett. Und die holt damit die erste Ecke raus in dieser Partie für das DFB-Team von der linken Seite. Ja, völliger Aussetzer gerade bei Ann-Kathrin Berger. Das verstehe ich nicht. Das ist ja eine Konzentrationssache, wie man den Ball da flach in den Fuß der Gegenspielerin spielen kann. Das wirklich beängstigend, muss man sagen. Jetzt schauen wir uns die Ecke an von der linken Seite für das deutsche Team. Vollversammlung da im österreichischen 5-Meter-Raum. Der Ball mit der linken Seite an den zweiten Pfosten geschlagen. Und da wäre fast Clara Bühl zum Kopfball gekommen. Streicht sich da einmal über ihre blonden Haare, die sie zum Dutt gebunden hat. Ist nicht ganz an den Ball gekommen, an diese Flanke von der linken Seite. Also das ist im Moment jetzt in den ersten 20 Minuten wirklich ein komisches Spiel. Also Deutschland effizient, führt hier 2-0. Aber es gab wirklich auch die ein oder andere Chance, wo ich gedacht habe, das geht ja wieder in diese Richtung, die wir oft hatten in den vergangenen Monaten. Dass Deutschland immer wieder solche Böcke drin hatte im Defensivverhalten. Und das hatten sie gegen die Niederlande jetzt zum Beispiel gar nicht am Freitag.
Aber die Niederlande sind noch ein bisschen anders aufgetreten als die Österreicherinnen, die hier wirklich versuchen, jeden Fehler der Deutschen auch zu erzwingen. Ja, die sind da, die gehen auch auf die zweiten Bälle, auf die ersten Bälle. Die versuchen, in jeden Zweikampf reinzurutschen mit allem, was sie haben. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, obwohl die hier auch heute nicht mit ihrer ersten Elf auftreten. Julia Gwin, rechte Seite, Mittellinie, Pass über den Mittelkreis drüber zu Clara Bühl. Die holt sich die Kugel. Jetzt geht die mal alleine Richtung Strafraum. Die zieht richtig durch. Legt für die linke Seite für Franziska Kett vor. Flanke in die Mitte. Möglichkeit nicht genutzt. Rausgespielt. Ball ist aber noch heiß in der Mitte. Da wäre ja Nina Minge. Die könnte jetzt schießen. Macht sie nicht, sondern dreht erstmal eine extra Runde. Aber immer noch linke Seite. Strafraum der Österreicherin. Franziska Kett dreht mehrere Runden. Und dann ist es so ein bisschen zerfahren jetzt. Also nicht so wirklich was draus gemacht. Außer, dass es halt Foulspiel gegeben hat gegen Clara Bühl. Und deswegen die Österreicherin Julia Hickelsberger ein bisschen zu sehr reingegangen. Deswegen Freistoß, Tabea, von der linken Seite. Gar nicht mal so unaussichtsreich.
Nee, eine sehr spannende Position. Das Ganze ungefähr einen halben Meter außerhalb des 16-Meter-Raums auf der linken Seite. Und da besprechen sich jetzt Clara Bühl und Julia Gwin, die beiden Vereinskolleginnen vom FC Bayern. Aber es wird Clara Bühl den Ball jetzt auf jeden Fall ausführen. Die steht da bereit und die Österreicherinnen stellen eine Zwei-Spielerinnen-Mauer vor diesem Freistoß in der 21. Spielminute. Die Schiedsrichterin guckt noch mal kurz, was im 5-Meter-Raum los ist. Da wird ein bisschen viel gezogen, aber jetzt kommt Bühl flach und direkt in die Mauer. Aber nochmal, die Flanke, quasi der zweite Versuch von Clara Bühl, die geht weit über die rechte Seite drüber und da war eine Abseitsposition jetzt angezeigt von der Linienrichterin auf der rechten Seite. Also ja, interessante Position, aber überhaupt nichts draus geworden.
2-0 für Deutschland. Nach wie vor 21 Minuten sind gespielt. Wir hören jetzt mal immer wieder so ein paar Anfeuerungsrufe aus den österreichischen Rängen. 4.200 ungefähr sind hier hergekommen nach Wien, um die Mannschaft anzufeuern, die mit 0-2 hinten liegt, aber es immer und immer wieder versucht. Spielaufbau der Gastgeberinnen über die halblinke Position in der eigenen Hälfte. Dann der lange Ball nach vorne reingespielt, allerdings von Minge mit dem Kopf abgenommen, zu Gwin gepasst. Gwin zu Sens, aber das Ganze von der Unparteiischen unterbrochen. Foulspiel, sagt sie, deswegen Freistoß für Österreich. Und zwar in der Hälfte der DFB-Auswahl. Halblinke Position, also 15 Meter von der Mittellinie entfernt. Querlinie zum Tor ist ein bisschen, aber auch daraus kann was entstehen, denn die Österreicherinnen, die haben eine extrem gute Quote, was Standards betrifft. Die haben sehr, sehr viele Tore. Ich glaube, ein Drittel ihrer Tore aus Standards erzielt. Das ist Höchstwert in diesem Turnier. Und wer wird das Ganze ausführen? Schaut sehr nach Marie Höbinger aus, die jetzt den rechten Arm hebt und den Ball dann in den 16-Meter-Raum bringt. Möglichkeit für Österreich daneben! Die ist nämlich mit der Schuhe.
Spitze drangekommen, hat sich befreit aus dem Pulk der Deutschen. Ist dann die schnellste gewesen und die erste, die am Ball dran war. Und dann spielt sie, der rutscht hier so über den Spann und dann geht er rechts am Tor vorbei, aber wirklich nur ein paar Zentimeter an Katrin Berger. Wäre da nicht mehr rangekommen, wäre der Ball besser platziert gewesen. Deswegen jetzt, Tabea, auch die Zuschauer wieder ein bisschen lauter.
Ja, weil jetzt der nächste Angriff der Österreicherinnen kommt. Pickelsberger mit dem Steilpass in den 16er, wollte da Pinter bedienen, die allerdings aus einer Abseitsposition in den Strafraum der Deutschen eingestartet war, das Ganze direkt abgepfiffen. Aber es gefällt mir jetzt nicht, wie viel Großchancen sich die Österreicherinnen hier mittlerweile erarbeiten können. Ja, es steht weiterhin 2:0 für das deutsche Team, dank auch der großen Effizienz in der Offensive. Aber defensiv ist das ein extrem wackeliger Auftritt und man merkt es auch jetzt bei Elisa Sens, die erstmal keine Anspielstation findet, Ann-Kathrin Berger wieder einbindet mit einem Abstoß auf den linken Flügel unter Bedrängnis, aber gleich wieder schwierig für die Mitspielerinnen. Deutschland holt da immerhin einen Einwurf raus. Aber es ist wirklich, ich verstehe es gar nicht genau, woher jetzt diese Unsicherheit kommt, auch bei Berger, die ist 34 Jahre alt, eigentlich immer so der Fels in der Brandung. Du hast gesagt, sie hat manchmal unter Druck Probleme, aber heute ist es sehr, ja, fast unsouverän, wie sie da in diesen Situationen bisher reagiert hat. Und sie wird viel eingebunden. Auch jetzt wieder ist sie am Ball. Pass auf die rechte Seite, auch so ein bisschen in den Rücken von Julia Gwin gespielt. Also sie hat heute auf jeden Fall nicht ihren besten Tag.
Aber schauen wir doch mal drauf, woran liegt das, dass Deutschland jetzt so unsicher wirkt? Sind es die Auswechslungen? Also ich meine Franziska Kett auf der linken Seite. Ja, die ist oft in der Rückwärtsbewegung nicht dabei. Ist es vielleicht auch eine Sydney Lohmann auf der 6. Achtung, Österreich schon wieder. Pass über die Abwehrkette drüber gespielt. Rechter 16er Knick, Querpass in den Mittelpunkt des 16-Meter-Raums. Aber dann das Ganze doch wieder rausgespielt. Also diesmal die deutsche Abwehr aufgepasst. Feiersinger, die Österreicherin, wurde da, glaube ich, von Rebecca Knaack nochmal angespielt, sodass der Ball über die Grundlinie drüber gegangen ist. Keine Ecke für Österreich, sondern Abstoß für Deutschland. Liegt es vielleicht auch an der Aufteilung auf der Sechserposition, Tabea, dass da vielleicht schon ein bisschen was normalerweise abgefangen wird, wenn da eine Nüsken steht?
Ja.
Wo siehst du da die Lücken?
Ich glaube, das ist wirklich ein Knackpunkt. Ich hatte auch das Gefühl, dass sich jetzt Elisa Sens und Sirke Nüsken, die Doppel-Sechs, die unter anderem am Freitag gespielt hat, eigentlich ganz gut gefunden und eingespielt hatte mittlerweile. Das wird natürlich jetzt sozusagen auseinandergerissen, weil jetzt Lohmann neben Sens spielt. Und da stimmt die Aufteilung aus meiner Sicht heute noch nicht. Deswegen immer wieder diese Lücken möglich. Deutschland aber jetzt auf dem Weg in den 16er. Laura Freigang kommt dann nicht mehr an den Ball heran. Auch von ihr noch nicht so viel zu sehen bisher in diesen ersten 25 Minuten. Linda Dallmann hat ja auf der 10 ein ganz starkes Spiel gemacht und zwar auch nach hinten mitgearbeitet. Und da würde ich gerne von Laura Freigang noch mehr sehen. Und du nickst schon, also habe ich da einen Punkt.
Ja, ich reiß mir gleich den Kopf auf vor Nicken. Ich sehe es genauso. Dallmann hat ja auch nach vorne und nach hinten gewirbelt. Aber muss man sagen, auch Jule Brandt auf der rechten Seite, wo Cerci gerade spielt. Achtung, Flanke in die Mitte. Deutschland mit der Möglichkeit. Tor! So schnell geht das. Das Duo Clara Bühl und Cerci. Wieder die zwei vorne. Jetzt habe ich gerade eben so ein bisschen, nicht schlecht geredet über Cerci. Aber es steht 3:0. Und die Deutschen, die sind selber, glaube ich, ein bisschen überrascht, wie das Ganze zustande gekommen ist. Österreich überhaupt nicht aufgepasst. Aber Selina Cerci mit ihrem rosanen Haargummi, die freut sich natürlich über ihr Länderspiel-Tor hier heute. Und wieder mal Clara Bühl. Das ist einfach eine Weltklasse-Spielerin, die sich im 1:1 Dribbling wunderbar durchsetzt von der linken Seite. Dann die wirklich präzise Flanke an den Elfmeterpunkt spielt. Ja, und dort steht, wo eine Stürmerin stehen muss. Selina Cerci haut den Ball flach unten rechts, beziehungsweise aus der anderen Seite links unten rein. Und die Torhüterin Mariella El-Sherif, die macht sich zwar lang, aber aus der kurzen Distanz, aus 11 Metern, das ging alles sehr schnell. Da kann man der Torhüterin Tabea, glaube ich, jetzt keinen Vorwurf machen. 3:0 steht es für Deutschland.
Nein, der Schuss war einfach zu platziert. Und ich denke gerade, wir haben gerade so die Fehler der deutschen Mannschaft in der Defensive seziert. Aber Österreich bietet natürlich auch wahnsinnige Lücken. Und der Unterschied ist einfach, dass die Deutschen die Qualität haben, die dann auch in der Offensive eiskalt auszunutzen und eigentlich aus, ich würde mal sagen, 4 Chancen hier 3 Tore gemacht haben.
Und zwei Spielerinnen, Lohmann und Scherci, die eben heute neu in die Startelf gerückt sind, haben jetzt schon jeweils einmal getroffen. Das sind natürlich dann eigentlich doch starke Argumente für diesen Auftritt der deutschen Mannschaft. Aber Scherci rutscht ja jetzt gerade über den Ball auf der linken Seite in der eigenen Hälfte. Deswegen jetzt Einwurf für die Österreicherinnen. Aber die kriegen den Ball auch nicht in den eigenen Reihen gehalten. Und Karabül macht wirklich ein ganz starkes Spiel. War auch gerade wieder bei dieser Balleroberung da beteiligt. Also sie auf jeden Fall für mich hier bislang die stärkste Spielerin im deutschen Team. Und ja, ansonsten ist es nach 28 Minuten, was das Ergebnis angeht, ein ganz, ganz klares Ausrufezeichen. 3:0 für Deutschland in Österreich. Aber es gab trotzdem Situationen, die auch ein bisschen nachdenklich stimmen. Jetzt wieder Selina Scherci auf der rechten Seite mit ganz viel Platz. Flanke wieder, da sucht sie Schüller. Aber diesmal rauscht der Ball am Tor parallel zum österreichischen Tor vorbei. Und ja, es gibt jetzt, weil da noch eine Österreicherin dran war, den Einwurf für Deutschland auf der linken Seite.
Und dann geht es auch wieder schnell. Laura Freigang bietet sich an und schon wieder Bühl jetzt diesmal gehalten. Legt sich der Nase lang auf den grünen Rasen, aber nicht um Pause zu machen, sondern weil es wirklich ein Foul gewesen ist. Und daher gibt es dann jetzt mal wieder den Freistoß von der linken Seite. Und das ist, naja, ich sag mal, es ist ein sehr spitzer Winkel. Es ist ungefähr 5 Meter von der Grundlinie und auch von der linken Eckfahne entfernt. Könnte was werden. Wenn es einer kann, dann ist es Clara Bühl, die da was rauszaubert. Die Standardkönigin und Spezialistin, nicht nur in der deutschen Nationalmannschaft, auch natürlich beim FC Bayern. Die deutsche Mannschaft versammelt sich am 5-Meter-Raum, genauso wie die Österreicherinnen. Die Mauer besteht aus, genau, zwei Frauen, also keine so riesengroße Mauer, die Clara Bühl da überwinden muss. Hebt jetzt den linken Arm, spielt sogar flach rein. Was ist das denn für eine Variante? Was kommt in den 5-Meter-Raum und wird dann irgendwie rausgespielt? Okay, jetzt habe ich Clara Bühl so über den Klee gelobt. Das war eine Variante, die vielleicht nochmal geübt werden muss. Aber ja, was machen wir jetzt mit diesem 3:0? Tabea, ich glaube, wir haben hier einfach eine riesen Diskrepanz zwischen Offensivarbeit und Defensivarbeit. Offensiv läuft alles top, ja. Offensiv funktionieren auf der linken Seite auch die neu eingewechselte, beziehungsweise in der Startelf stehende Franziska Kett. Da funktioniert eine Sidney Lohmann, da funktioniert eine Selina Scherci. Aber in der Rückwärtsbewegung, da stimmen einfach ja, die Abstimmung nicht. Aber Achtung, Deutschland in der Vorwärtsbewegung.
Ja, wieder auf der linken Seite mit der wirklich sehr, sehr emsigen Clara Bühl. Die können sie kaum vom Ball trennen. Die Flanke an den Elfmeterpunkt. Erstmal rausgeköpft von den Österreicherinnen, aber sie kriegen den Ball da nicht weg. Und Deutschland versucht über Freigang wieder an den Ball zu kommen. Aber es ist Bühl, die trifft. Bühl trifft aus halb linker Position flach ins lange Eck. Und ich sag mal, dieses Tor hat sie sich verdient mit einer ganz, ganz starken ersten Halbzeit. Clara Bühl, Tor zum 4:0 für das deutsche Team. Und jetzt klatscht sie sich da mit ihren Mitspielerinnen ab, kriegt nochmal eine Umarmung und hier nochmal ein Abklatscher. Also Clara Bühl jetzt mit dem 4:0. Und da muss man wirklich sagen, ja, Wahnsinn, wie zielstrebig das deutsche Team nach vorne spielt. Und die Österreicherinnen kriegen den Ball nicht weg. Und das bestraft das deutsche Team dann Clara Bühl aus ungefähr 13 Metern halb linke Position. Was für eine Power sie da hinter diesen Schuss bekommt, den sie da mit links aufs Tor abfeuert. Da muss man wirklich sagen, sie heute ja, der Motor in der deutschen Offensive und es steht 4:0 für das deutsche Team.
Ja, Clara Bühl nicht nur heute der Motor in der deutschen Offensive, sondern auch in den vergangenen Partien. Wir können es immer nur wieder wiederholen. Sie ist auch heute wieder mal eine Matchmacherin. Sie kann hier den Unterschied machen und sie macht den Unterschied auch. Kein Wunder, dass auch mal spanische Mannschaften beim FC Bayern angeklopft haben. Aber Clara Bühl hat dort ja ihren Vertrag verlängert. Schon wieder die Deutschen auf der linken Seite unterwegs. Diesmal aber mit einem Ballverlust. Passt durch den Mittelkreis durch die Österreicherin in der Vorwärtsbewegung. Jetzt der Versuch, ganz vorne rechts jemanden zu finden. Da ist niemand. Da machen sich die Deutschen nur selber das Leben schwer, weil ihre Pässe dann nicht präzise genug sind. Mal wieder.